Was glaubt ihr, womit die meisten Menschen aller Zeiten die meiste Zeit ihres Lebens verbringen? Manche mit Schlaf, aber das sind nicht viele. Die allermeisten mit Arbeit. Mit Arbeit. Und mit Arbeit meint die Bibel nicht nur eine bezahlte Berufstätigkeit, sondern Arbeit ist ein riesiger Bereich, der alles umfasst, wo wir das, was Gott uns gibt an Kraft und an Zeit und an Begabung, dass wir das investieren, weil wir eine Aufgabe verantwortlich übernehmen, einen Bereich verantwortlich übernehmen und versuchen, den in Gottes Sinne zu gestalten. Also es ist ein großer Bereich und wie gesagt, es ist nicht nur das bezahlte Berufsleben, es hat natürlich viel mit auch Familie zu tun, Kindererziehung, Haushalt, ganze praktischen Dinge des Alltages, aber natürlich auch Tätigkeiten, die wir übernehmen hier in der Gemeinde, auch sonst im Ehrenamt, im sozialen Engagement. All diese Dinge fallen unter Arbeit. Und das ist, wie gesagt, ein riesiger Bereich. Und für uns als Gemeinde ist es ganz wichtig, dass wir das, was wir gesungen haben, ne, von jetzt nur nach Jesus und ihm nachfolgen und so weiter, das singt sich so schön, aber das meint wirklich den ganzen Bereich, meint unser ganzes Leben. Eben auch alle Tätigkeiten und natürlich auch die Berufstätigkeit. Und deswegen ist uns als Gemeinde das so wichtig, dass wir auch für diesen Bereich eine Vision entwickeln, dass wir verstehen, na, was hat sich Gott eigentlich dabei gedacht? Und dass wir nicht in diese Falle tappen von, oh, da gibt's so ein paar wichtige Bereiche von Glauben, wir werden errettet und übernatürliche Gaben und was weiß ich. Und dann gibt's noch so den Rest im Alltag und dann müssen wir auch gucken, wie wir irgendwie durchkommen. Wir brauchen eine größere Vision und darum geht es heute. Die Predigt ein bisschen ungewöhnlich aufgebaut und zwar, ich werde hoffentlich, wahrscheinlich sind es ein bisschen mehr, aber 15 Minuten, also zur Hälfte nur predigen und da ganz schnell die zentralen Aspekte, die die Bibel mit dem Begriff Arbeit, Tätigkeit irgendwie verbindet, die werde ich nennen und dann werde ich in einem Interview mit Achim Zürmühl die gleichen Punkte nochmal sozusagen vertiefen und praktische Beispiele. Normalerweise versuchen wir ja als Prediger immer einen Punkt zu nennen und dann irgendwie anschaulich zu machen. Heute trenne ich das mal, heute nenne ich nur die Punkte und die Veranschaulichung, die Vertiefung kommt dann aus dem Interview. Und kannst du mir nochmal schnell den Flyer geben? Super, danke. Und letztlich ist diese Predigt auch wirklich eine Einladung, das alles nochmal zu vertiefen. Wir haben einen richtig coolen Workshop, richtig coolen Seminar am 20. September. Und da geht es auch um Ruhe, Arbeit und Ewigkeit von 9.30 Uhr bis 17 Uhr. Und da werden alle die Themen, die ich heute anspreche, die werden dann nochmal vertieft, die werden theologisch vertieft, aber die werden hoffentlich, aber auf alle Fälle der Sinn, die werden unter euch vertieft, in Kleingruppen, in Gesprächen, in Austausch, damit ihr wirklich für euren Alltag, für eure Tätigkeiten, für die ihr Verantwortung habt, für euer Berufsleben eine echte Vision einerseits entwickelt und euch auch gegenseitig ermutigt und stärkt und dass wir voneinander lernen können. Deswegen hoffe ich, dass da wirklich ganz viele Leute sich anmelden. Alle Infos dazu auf dem Flyer 20.09. Maike war am ersten Gottesdienst, im zweiten bist du jetzt wahrscheinlich nicht mehr, verstehe ich auch. Genau, alle Infos dazu auf dem Flyer und wenn ihr Maike kennt oder wenn ihr schreibt, dann wird sich bei euch melden, wenn ihr Fragen habt. Also, richtig wichtiges Thema. Wenn wir in die Bibel schauen, dann wird wie bei vielen anderen Themen auch so ein Dreiklang deutlich. Und zwar gibt's einerseits so den Aspekt von Arbeit, wie Gott sich das eigentlich in der Schöpfung gedacht hat, sozusagen so die segensreichen Aspekte der Arbeit, die wir hoffentlich auch alle kennen. Dann gibt's den Bereich der Ruhe, ist auch wichtig. Und dann gibt's den Bereich von sozusagen, wo Arbeit auch ein Fluch ist, wo wir die Auswirkungen von dem Sündenfall spüren. Wir teilen ja in der Regel so, so auch die Zeitgeschichte, aber die Bibel oft so in so zwei Teile ein. Das eine war vor Jesus irgendwie und das andere ist nach Jesus. Das ist auch eine ganz wichtige Einteilung. Es gibt in der Bibel aber auch noch eine andere Einteilung, die total wichtig ist. Und wenn wir die Unterscheidung nicht machen, dann werden wir kirre an dieser Welt, dann verstehen wir die Welt nicht. Und zwar gibt es den einen Bereich der Schöpfung, ersten Kapitel, so wie Gott sich das gedacht hat. Und dann gibt es dieser Sündenfall, das heißt, gibt's die Auswirkungen werden dann geschrieben von der Rebellion von uns Menschen, wo wir gedacht haben, ja Gott, alles schön und gut, aber wir wissen eigentlich besser, was mir gut tut, wir wissen eigentlich besser, wie man das Leben hier auf dieser Erde gestaltet und wir machen mal. Und das beschreibt dann sozusagen die Auswirkung von dieser Rebellion von Sünde, wird auch Sündenfall und das hat natürlich auch Auswirkungen auf unser ganzes Leben, auch aufs Berufsleben. Deswegen muss man das so unterscheiden. Und deswegen werde ich diese drei Punkte auch ganz schnell nennen. Also Segen der Arbeit und was sind so Fluch der Arbeit. Und wie gesagt, ich ratter da jetzt durch, dass ihr denkt, oh, ich habe gar nicht. Und didaktisch, ne, wird das dann im zweiten Teil nochmal erklärt und danach sagt ihr richtig gut. Also, erste Frage war, warum arbeiten wir überhaupt? Ne? Und die ganz einfache Arbeit ist, weil Gott uns dazu geschaffen hat. Fertig, ob du willst oder nicht. 1. Mose 2, 15 steht, Gott der Herr setzte den Menschen in den Garten von Eden. Er gab ihm die Aufgabe, den Garten zu bearbeiten und zu schützen und zu bewahren. Die Grundaussage ist, wir sind geschaffen, um zu arbeiten. Und ich weiß, manchen von euch gefällt das nicht. Da geht schon gleich, wow. Auch im Paradies sollten die Menschen arbeiten. Arbeit ist nicht nur ein notwendiges Übel, um die Rechnungen zu bezahlen, um irgendwie Geld zu verdienen. Selbst wenn wir kein Geld bräuchten, sollten wir arbeiten. Es ist einfach ein gesunder, zentraler Bestandteil unseres Menschseins. 6 Tage arbeiten, 1 Tag ruhen, so hat sich das Gott gedacht. Da würden wahrscheinlich die meisten Kulturen und Religionen irgendwie noch zustimmen, aber was das Besondere an der biblischen Vision der Arbeit ist, dass die Arbeit eine Würde hat, die sie in ganz wenigen, ich will nicht sagen kein, weil das ist immer so exklusiv, kenne ich nicht natürlich aus, aber in ganz wenigen anderen Kulturen oder Religionen hat. Wo drin liegt die Würde? Warum ist sie so wichtig? Ich lese mal 2 Verse. 1. Mose 1, 31. Dann betrachtete Gott alles, was er geschaffen hatte und es war sehr gut. Ableitend können wir sehen, Gott arbeitet auch. Und er hat einen gewissen Qualitätsanspruch. Es war sehr gut. 2. Vers, da sprach Gott, ein bisschen davor, wir wollen Menschen schaffen nach unserem Bild, die uns ähnlich sind. Das heißt, er schafft Menschen, die es genauso verhalten sollen wie er, und zwar als seine Stellvertreter, das heißt eben auch arbeiten. Und darin liegt der revolutionäre Gedanke einer christlichen Arbeitsethik, einer biblischen Arbeitsethik, wahrscheinlich auch einer jüdischen Arbeitsethik. Was ist daran so revolutionär? Warum schreibt das jeder Tätigkeit sozusagen Würde zu? In den meisten anderen Religionen und Kulturen ist es so, dass Götter nicht arbeiten, sondern in den meisten Schöpfungsmythen ist es so, dass die Götter eben keine Lust haben auf Arbeit und dass sie deswegen eben die Menschen erschaffen, die die miesen Arbeiten übernehmen. In vielen Kulturen ist es so, dass wenn du König bist oder wenn du es geschafft hast, wenn du oben bist, dann arbeitest du eben nicht mehr. Das ist das große Privileg sozusagen und du hast dann eben Leute, Diener, Dienerinnen, die für dich arbeiten. Das heißt, Erfolg wird so definiert, dass wenn du es geschafft hast, wenn du jetzt in der Gesellschaft eine bedeutende Stellung hast, ist das große Vorrecht, ist also ein Zeichen dafür, dass du es geschafft hast, dass du nicht mehr arbeiten musst, sondern du lässt dich bedienen. Meine Frau war gerade eingeladen zu einer Hochzeit in Ostanatolien, wirklich ganz weit im Hinterland von der Türkei. Die meiste Hauptwirtschaftszweig sind da Ziegen und Ziegenmilchprodukte. An der Grenze zu Syrien. Und ganz viele Männer, natürlich einige alte Männer auch, so in Rente sind, aber sonst ganz viele Männer auch im arbeitsfähigen Alter sitzen da fast den ganzen Tag im Teehaus und trinken Tee. Und meine Frau war davon überrascht und hat dann die Freunde, die sie da kennt und den jungen Mann, der da geheiratet hat, sie gefragt, wie kann das sein, wie könnt ihr euch das leisten als Kultur, warum sitzen die da alle und trinken Tee? Und er sagte, das sind die Leute, die es geschafft haben. Das heißt, sind vielleicht Großgrundbesitzer, die haben eben Leute, die sich um die Ziegen kümmern. Die haben eben Frauen, die Butter und Käse machen. Das ist vielleicht derjenige, der die Autowerkstatt hat und er hat die Leute, die an den Auto rumschreiben. Das heißt, das ist so eine Kultur, wenn du da oben bist und es geschafft hast, dann arbeitest du nicht mehr. Und es hat natürlich wahnsinnige Auswirkungen auf diese ganze Kultur. Und bei uns ist es genau anders. Gott ist derjenige, der arbeitet und der hat die meiste Arbeit. Okay? Bei uns in der Lukas-Gemeinde ist es so, dass der leitende Pastor eigentlich am meisten arbeiten muss. Und deswegen habe ich den Job auch abgegeben. Ne? Aber das ist so das Prinzip, das ist einfach so. Je höher du bist, desto mehr Verantwortung hast du, desto anstrengender ist es. Die interessante Frage ist ja, wie sieht es aus, wenn Gott in die Welt käme? Wie würde er aussehen? Ich weiß gar nicht, woher ich die Liste habe, aber mal so ein Gedankenspiel. Bei den Griechen, bei den alten Griechen, wie wäre Gott? Da wäre ein Philosoph oder König. Bei den Römern wäre Gott ein weiser Staatsmann. Im Osten wäre Gott ein Pascha, der sich bedienen lässt. Im Islam wäre ein strenggläubiger, siegreicher Krieger. Und bei uns, was war Gott? Ein Zimmermann, ein Handwerker. Daran merken wir schon die Würde von Arbeit. Gott war sich nicht zu schade. Gott als Mensch hat sich die Finger schmutzig gemacht, hat hart gearbeitet, hat sich Splitter reingezogen. Das ist die Würde der Arbeit. So, die anderen Punkte schneller. Das Ziel der Arbeit. Wozu? Wie machen wir das? Nochmal Vers 1. Mose 2, 15. Gott, der Herr, setzte den Menschen in den Garten von Eden. Er gab ihm die Aufgabe, den Garten zu bearbeiten und zu schützen und zu bewahren. Also die Logik ist, wir sollen den Garten, das bedeutet diese Welt und das bedeutet auch Berlin und die Kultur, in der wir hier sind, was uns gefällt und was uns nicht gefällt, das sollen wir für und mit Gott gestalten. Und damit ist immer die Logik, Gott gehört das alles, Gott ist der Besitzer und wir sind Verwalter. Und wenn du ein guter Verwalter oder eine gute Verwalterin sein willst, musst du das im Sinne des Besitzers machen. Und das ist auch ein Grund, weshalb wir die Bibel lesen. Und deshalb auch ein Grund, weshalb wir die Bibel von Anfang bis Ende lesen. Und deshalb ist ein Grund, weil wir uns mit diesen Themen beschäftigen, damit wir wissen, wie ist Gott eigentlich und was liegt ihm am Herzen, mit welchen Prinzipien ist er unterwegs. Damit wir das, was wir tun im Alltag, in unserem ganzen Leben, 24/7, dass das seinen Prinzipien, dass es dem entspricht, was ihm auch auf dem Herzen liegt, damit all das, was wir tun, dass wir das geben können und damit Jesus sein Reich baut in allen Lebensbereichen. Das ist die Logik. Dann die Art und Weise, wie sollen wir arbeiten? Dazu gäbe es total viel zu sagen. Ich möchte nur einen Aspekt rausnehmen, das ist der Qualität. Gott hat sich angeguckt, was er gemacht hat und das war sehr gut. Das heißt, auch für uns der Auftrag ist, auch im Job, egal welche Tätigkeiten wir nehmen, Ehrenamt, dass wir versuchen, die so gut zu machen, wie wir können. Denn der nächste Bereich, das waren die vier Bereiche, so hat sich das Gott gedacht, sozusagen die segensreichen Aspekte der Arbeit. Dann der nächste Punkt, und ich liebe das, 1. Mose 2, Vers 3, und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn, weil er an ihm ruhte von all seinen Werken, die Gott geschaffen hat und gemacht hat. Dazu gäbe es noch ganz viel zu sagen, nur zwei. Erstens, wir müssen lernen, genauso zu ruhen wie zu arbeiten. Gerade in unserer Kultur, wir haben gar keine Ahnung, wie wir wirklich zur Ruhe kommen, so wie Gott zur Ruhe kommt. Okay, das müssen wir entdecken und da muss ich auch sagen, mea culpa. Ich so gucke, was ich so in den letzten Jahren hier gemacht habe, was ich zu wenig gemacht habe, ist euch zu helfen, uns einander zu helfen, sagen, wie kommen wir zur Ruhe? Wie lernen wir, Schabbat zu halten, zu leben, zu feiern, so wie Gott sich das gedacht hat. Ich hoffe, ich und wir werden da besser in den nächsten Jahren, weil es einfach ein ganz zentraler Bestandteil von einem göttlichen Lebensrhythmus ist, den Gott uns eigentlich schenkt. Mehr dazu auch auf diesem Seminar. So, das waren die vier Aspekte Segen der Arbeit, denn wir müssen lernen, zur Ruhe zu kommen. Und zu feiern, interessanterweise, wir sind in so einer Feierkultur, ne? Ich glaube nicht, dass wir richtig feiern können, ehrlich, aber so nebenbei. Und jetzt noch zwei, drei Aspekte zum Fluch der Arbeit. Welche Konsequenzen hatte diese Trennung von Gott? Was sind so die Aspekte, die den Alltag und die Tätigkeit im Beruf einfach unendlich hart machen. Wir lesen mal, und ich liebe ja die Bibel, weil sie so realistisch ist. Und der erste Punkt ist, dass da immer die Gefahr von Fruchtlosigkeit ist. Obwohl wir uns richtig anstrengen, obwohl wir Dinge eigentlich auch gut machen wollen, obwohl wir sie eigentlich auch so im Gottes Sinne machen, und dennoch kann es sein, dass das so ist, wie Gott gesagt hat, eben nach dem Sündenfall, okay? Wir sind jetzt nach dem Sündenfall. Und Gott beschreibt die Konsequenzen. Er sagt zur Frau, mit großer Mühe und unter Schmerzen wirst du Kinder zur Welt bringen. Und dann weiter, Mann, gilt natürlich auch für die Frau, dein ganzes Leben lang wirst du dich abmühen, um dich von deinem Acker zu ernähren. Dornen und Distel werden auf ihm wachsen. Dein ganzes Leben lang wirst du im Schweiße deines Angesichtes arbeiten müssen, um dich zu ernähren. Hammerart, du ackerst und ackerst und ackerst und weißt nicht, ob es reicht. Die Frau versucht, ein Kind zu kriegen und ackert und weiß nicht, ob sie selbst überlebt, ob das Kind überlebt, beides schaffen. Und das ist eine Realität, unser Arbeitsleben, diese Angst vor der Fruchtlosigkeit, obwohl wir uns abmühen, weil der Acker verflucht ist. Und jetzt mal komplex, weil wir auch in so komplexen Strukturen leben, wo es manchmal aus welchen Gründen auch immer einfach nicht funktioniert. Und verbunden damit ist so die Gefahr der Wertlosigkeit. Im Rahmen vom Turmbau zu Babel, dieser interessanten Geschichte in 1. Mose 11, das ist ein ganz interessanter Satz, der beschreibt die Motivation, weshalb die diesen Turm da bauen wollen. Und sie sprachen auf, sagen diese Menschen, wir wollen uns eine Stadt und einen Turm bauen und seine Spitze bis an den Himmel, so wollen wir uns einen Namen machen, damit wir uns nicht über die ganze Fläche der Erde zerstreuen. Da merken wir schon, die nutzen ihre Arbeit, ihre Kompetenz, auch ihr Teamwork, wenn du so willst, und versuchen durch ihre eigenen Leistungen Macht und Ruhm und Wert zu erlangen. Und das bedeutet, dass im Umkehrschluss diese Menschen damals schon und in unserer Gesellschaft noch viel mehr, ist eine ganz große Unsicherheit darüber, ob ich überhaupt einen Namen habe. Ne? Weil ich muss ja nur einen Namen mir machen, wenn ich keinen habe. Und Name steht für, in der Bibel steht für Wert, für meinen Wert und für meine Identität. Wer bin ich eigentlich? Und wenn dieser Prozess der Identitätsbildung gut verläuft, dann ist das etwas, was Eltern einem zusprechen und nicht nur zusprechen, sondern auch vermitteln, und wir das spätestens von Gott her kapieren, dass sie ihm sagen, du bist mein geliebtes Kind, an dem ich ganz große Freude habe. Dein Wert und deine Identität liegt darin, dass ich dich lieb habe, und das kannst du nicht vergeigen sozusagen. Und du musst dir deinen Wert, du musst dir deine Identität, deinen Namen musst du dir nicht selber erarbeiten, den spreche ich dir zu. Wenn das aber nicht klar ist, ne, dann nehmen wir eben unsere Tätigkeiten, unsere Arbeit, unsere Begabung und versuchen zu ackern und schmeißen unseren Motor an, um uns den zu erarbeiten. Und das hat kann in zwei Richtungen gehen. Die eine ist so in Richtung, die Arbeit wird uns zu wichtig, man wird so ein Workaholic. Na, man ist schon gut, aber man weiß nicht, ob man gut genug ist. Und dann versucht man es noch besser und dann arbeitet man noch mehr. Und das Umfeld denkt schon, hör mal zu, ist das ja noch so ganz gesund? Ja, aber ich muss. Das ist die eine Gefahr. Und die andere kombiniert ist, wenn es dann mit Erfolglosigkeit einhergeht, ne, dann wird das einfach zu anstrengend, was man da macht. Und dann ist es sinnlos und denkt, ich habe überhaupt keinen Bock mehr auf diesen Scheiß. Ich schmeiß alles hin, ich gehe. Leckt mir die Füße, lass mich in Frieden. Ich habe die Schnauze voll. So. Diese Gefahr der Sinnlosigkeit, diese Gefahr der Wertlosigkeit, auch ein Teil unseres Arbeitslebens. Ja. Da möchte Jesus reinkommen. Da möchte er uns daran erinnern, dass wir uns keinen Namen erarbeiten müssen. Den Punkt über die Sinnlosigkeit, den überspringen wir mal, weil ich genug Zeit fürs Interview haben möchte, und kommen zum Schluss einfach nochmal zu einer ganz praktischen Ermutigung, die gilt immer fürs Leben und auch für dieses Thema. 1. Korinther 15, 58, so das Kapitel über die Auferstehung, und Paulus ist total begeistert über die Perspektiven, die diese Auferstehung so bringt. Und dass es ein sozusagen Leben nach dem Tod gibt und so. Und zwar auf einer erneuerten Erde. Und deswegen sagt Paulus hier Folgendes. Haltet daher unbeirrt am Glauben fest, meine lieben Geschwister. Lasst euch durch nichts vom richtigen Weg abbringen. Setzt euch unaufhörlich und mit ganzer Kraft für die Sache des Herrn ein. Ihr wisst ja, dass das, was ihr für den Herrn tut und mit dem Herrn tut, im Gebet tut, nicht vergeblich ist. Und das ist unsere Hoffnung, ganz einfach ausgedrückt, worin wir uns hier mühen. Und wir wissen, dass es in Gottes Sinne ist. Das wird Gott eines Tages endlich vollenden. Deswegen sollen wir nicht aufgeben, wir bleiben dran. Es lohnt sich, weil die Veränderung naht. Gut, Amen, soweit. So, und jetzt, wie gesagt, die Vertiefung. Achim, komm doch nochmal nach vorne. Genau, jetzt gehen wir diese Fragen nochmal durch und schauen nochmal, was kann das ganz praktisch im Arbeitsleben bedeuten. Beruflicher Werdegang. Erzähl doch mal so, wie hat sich das bei dir so entwickelt?
Ich habe Medizintechnik studiert. Und es hat sich einfach ergeben, mit einem, den ich im Studium und in der Gemeinde kennengelernt habe, dass wir uns danach selbstständig gemacht haben, haben eine Firma gegründet. Nach 10 Jahren haben wir eine Fertigung dazugekauft, einen zweiten Betrieb. Und nach weiteren 10 Jahren haben wir mit einem alten Schulfreund von mir noch ein Start-up hochgezogen. Also bei den ersten beiden bin ich mit meinem Partner zusammen Geschäftsführer und Gesellschafter, beim dritten nur Gesellschafter.
Okay, und erzähl doch nochmal die Geschichte, wie du bei der Medizintechnik gelandet bist, weil eigentlich wolltest du Medizin studieren.
Ja, ich wollte eigentlich Medizin studieren. Ich habe Freude an Naturwissenschaften gehabt und ich habe Freude, Leuten zu helfen. Deswegen wollte ich Arzt werden. Und bis mir der Gedanke kam, es könnte auch sein, dass du unangenehme Diagnosen weitergeben musst. Da hatte ich Schiss. Deswegen habe ich mich für die Medizintechnik entschieden. Da ist was zwischen mir und dem Patienten. Da haben wir eigentlich gar nichts miteinander zu tun, aber ich kann trotzdem helfen.
Genau, interessante Logik. Gehen wir mal ganz in diese Grundaussage rein. Von der Schöpfung, Gott hat uns, hat auch dich geschaffen, um zu arbeiten. Wie geht's dir bei dieser Grundaussage?
Mit der ging es mir früher nicht gut. Ich fand eigentlich, dass das Paradies ist, wenn man nicht mehr arbeiten muss und genug Geld hat, um sich dem zu widmen, was Spaß macht. Aber ich habe ein Negativbeispiel in der Jugendzeit erlebt, eine von einer Schulfreundin. Ihre Mutter hatte ein interessantes Lebenskonzept. Sie hat sich ältere Herren mit geringer Lebenserwartung, aber vermögend gesucht, um sich dann zu bereichern. Und das hat sie mehrfach durchgezogen. Und ich meine, beim vierten Ehemann war es, dass dann noch ein Kind entstanden ist. Das war meine Schulfreundin. Und sie sollte von ihm alles erben, Haus und Vermögen und das Schuhhaus und was er alles hatte, aber erst, wenn Volljährigkeit da ist. Und auf dem Weg dahin kriegte sie nur ein Taschengeld von 2.500 Mark im Monat. Zu ihrem 18. Geburtstag hat sie eine Poolparty gefeiert. Wir waren eingeladen und das war ein großes Fest. Das Erste, was sie an diesem Tag gemacht hat, war, ihre Mutter rauszusetzen. Die wollte sie dann nicht mehr haben zu Hause. Und sie hat danach von ihrem Vermögen gelebt und war damit sehr, sehr unglücklich, denn sie hat nicht gearbeitet. Ihr Leben hatte keinen Sinn. Sie hat sich unnütz gefühlt, unfähig gefühlt. Sie ist depressiv geworden. Und sie hat einen Selbstmordversuch gemacht. Dann habe ich es aus den Augen verloren. Aber das ist für mich ein Negativbeispiel, dass Arbeit offensichtlich doch einen Sinn macht. Wir sprechen von Arbeitstherapie. Also Arbeit tut uns gut. Und ich merke für mich und bei den Leuten, die für uns arbeiten, Arbeit hat Sinn, weil es unseren Tag strukturiert. Arbeit bestätigt, dass wir Fähigkeiten haben, die wir einbringen können. Und wir kriegen häufig ein Feedback, hast du gut gemacht, das tut uns gut, wir brauchen das. Es gibt uns Sinn, wir haben soziale Kontakte auf der Arbeit und wir können daran reifen, im Umgang mit anderen. Also es hat für mich sehr viele Aspekte, dass Arbeit ein tiefen Sinn hat und deshalb ein Segen für uns ist.
Genau, und es ist ja auch genau diese biblische Linie, dass diese Arbeit in sich eben Wert hat. In unserer Gesellschaft ist ja eher so, dass man sagt, es hat erst dann Wert, wenn man einen gewissen Gehalt hat, ein gewisses Ausmaß an Geld verdient, sich einen gewissen Lebensstil leisten kann oder einen gewissen Status irgendwie hat. Und das ist in der Bibel eben ganz anders. Da ist halt wir alle aufgerufen, Stellvertreter Gottes zu sein, diese Welt so mitzugestalten in seinem Sinne. Erlebst du das in deinem Job oder wo merkst du, dass du das genauso mit Gott dann zusammen machen kannst? Unabhängig davon, ob am Monatsende viel Geld dabei rausspringt oder nicht.
Ja, davon habe ich auch eine Zeit geträumt, aber ich bin ganz froh, dass das sich nicht so ganz entwickelt hat. Wir arbeiten unter anderem sehr viel mit Leuchtmitteln in der Medizin. Das heißt, ich habe sehr viel mit Licht zu tun. Und das, Jesus sagt von sich, ich bin das Licht der Welt. Das finde ich immer schön. Das Verrückte ist, Licht kann keiner sehen. Wir alle können kein Licht sehen. Wir sehen es nur, wenn es auftrifft auf irgendetwas. Und für mich ist es ein Bild bis heute, Gottes Liebe strahlt uns an. Und erst wenn seine Liebe uns verändert, dann wird Jesus in uns sichtbar. Das ist für mich immer eine große Motivation und da müssen wir uns gar nicht anstrengen, das passiert automatisch, wir nehmen das mit. Und ich möchte, dass diese Werte, die wir von Gott her lernen, zuverlässig zu sein, ehrlich zu sein, wertschätzen, mit anderen umzugehen, das Schwach zu schützen, dass wir das als Kultur in unserem Unternehmen leben. Das ist ein Ziel, das passiert häufig nicht so, wie ich mir das vorstelle, aber es ist ein Ziel. Wir haben wir sind kein großer Laden, das heißt, wir haben keine großen Hierarchien, aber wir haben Leute, die sich ganz unten auf der Treppe fühlen. Das sind unsere Poliererinnen. Die müssen jeden Tag Teile polieren. Das sind Teile für Kunstherzen. Und da, wo Blut fließt, muss das Blut laminar strömen, also glatt. Wenn da irgendwelche Hindernisse sind, dann verwirbelt das Blut und das verklumpt. Und das ist schwierig. Und so setzen die da und polieren die ganze Zeit als Hilfstätigkeit. Und fühlen sich unten auf der Treppe, ganz, ganz unten. Und sie sind frustriert von ihrem Leben, weil sich das nicht so entwickelt hat, wie sie sich das vorgestellt haben. Und dann sitzen die da und beobachten ihre Kollegen und lassen den ganzen Tag über bissige Bemerkungen ab und lästern und sind gemein. Und das hat dazu geführt, dass zwei Kollegen gegangen sind. Wir können da nicht einfach zugucken. Wir haben eine Reihe Maßnahmen versucht, sie irgendwie zu disziplinieren. Es hat nichts gebracht. Und dann habe ich endlich angefangen, für sie zu beten. Und ich habe versucht, ihnen als Mensch zu begegnen. Also morgens immer sie freundlich gegrüßt, habe mit ihnen Scherze gemacht, habe sie manchmal um Rat gefragt in ihrem Bereich. Ich habe sie öffentlich gelobt, wenn sie was gut gemacht haben von den Kollegen. Und sie haben sich verändert. Sie sind umgänglich geworden, sie sind freundlich und höflich geworden. Und ich habe gemerkt, das ist praktische Liebe und Liebe verändert uns. Nur das verändert. Und das ist das, was ich mir wünsche, dass wir unsere Welt verändern durch die Liebe Jesu, die uns verändert und diese Werte, die wir in uns tragen, ganz automatisch mitnehmen. Und Leute, täuscht euch nicht, andere nehmen das wahr. Ich muss noch einen kurzen erzählen. Ja, das ist mein Berufungserlebnis gewesen. Ich habe das den Männern schon mal erzählt. Ich war auf einer Messe in Dubai und ich kam in Kontakt mit einem älteren Iraner, der saß am letzten Tag, kam zu uns an den Stand, fragte, ob er sich hinsetzen kann, ein bisschen ausruhen kann. Und ich habe mich angefangen, mit ihm zu unterhalten. Er war so frustriert und deprimiert über sein Leben wegen der politischen Situation im Iran. Der war lebensmüde im wahrsten Sinne des Wortes. Er sagte, ich weiß gar nicht, was ich meinen Enkeln sagen soll. Ich würde ihnen so gerne Mut machen, aber ich kann gar nicht in dieser Situation. Ich möchte nicht mehr. Das tat mir weh innerlich und ich habe versucht, ihm Mut zuzusprechen. Und habe mit ihm gesagt, Mann, deine Enkel, die brauchen dich, deine Lebenserfahrung und du kannst ihnen was weitergeben. Und auf einmal unterbrach er mich und sagt, you're not here for making money. Und ich war völlig verblüfft. Und dann sagt er, während du redest, sauge ich von dir, weil von dir was ausgeht, was mir fehlt. Ich brauche diese Kraft. Und ich brauche diese Kraft, um das nächste Jahr zu überleben. Und ich möchte, dass du in den Iran kommst und meine Familie besuchst und von dem erzählst, was du hast, was mir fehlt. Ich habe kein Wort über Jesus gesagt. Und glaub mir, ich bin ein kleines Licht vor Gott. Aber ich habe gedacht, das Einzige, was er gesehen haben kann, ist der Heilige Geist. Und wenn so eine dunkle Funzel wie ich für so jemand noch sichtbar ist, dann ist das bei euch mindestens genauso. Also Gott braucht uns und wenn wir nehmen ihn mit, egal wo wir hingehen und was wir tun. Und wenn wir das einfach leben, dann ist viel, viel getan. Das musste ich noch loswerden.
Halleluja, ja, vielen, vielen Dank. Ist total schön, wenn du von diesen Aspekten so redest. Gibt ja diese anderen Aspekte, die auch zu deinem Job gehören. Das heißt, du hast Medizintechnik, du musst gute Arbeit abliefern. Im Zweifel hängt da vielleicht sogar menschliches Leben dran oder Blut, was verklumpt oder nicht verklumpt. Und dann ist ja so dieser Anspruch, der ja auch gesagt, ja, wir sollen unsere Arbeit gut machen, sehr gut machen. Wie gehst du dann um mit dem Anspruch? Motiviert dich das? Sagst du ja dazu? Setzt sich das eher unter Leistung zurück? Lähmt dich das? Wie gehst du damit um?
Ich will nicht verhehlen, Teil davon ist natürlich auch Druck. Also wir stehen alle im Wettbewerb und man muss immer gucken, was machen die anderen? Sind wir noch gut genug? Schaffen wir das überhaupt noch? Das ist natürlich auch etwas Druck. Aber im Großen und Ganzen ist es mir Ansporn. Und ich möchte gerne, dass meine Arbeit eine praktische Anbetung für Gott ist. Gott hat uns allesamt Fähigkeiten gegeben und wir sind sehr, sehr unterschiedlich und auch die Fähigkeiten sehen sehr unterschiedlich aus. Aber dann, wenn wir sie entdecken und entwickeln und einbringen, dann ehren wir Gott als den, der uns so geschaffen hat mit diesen Eigenschaften. Und deswegen finde ich, dass gute Arbeit, egal ob wir mit dem Kopf oder mit den Händen arbeiten, gute Arbeit hat ihren Wert vor Gott. Und er sieht das und freut sich darüber. Das ist Anbetung.
Amen. Du hast ein schönes Beispiel dafür, wo du ehrlich warst darüber, dass ihr ein Produkt gemacht habt, wo du selber gar nicht so begeistert warst. Ja. Und wie auch da so ein Wert von Ehrlichkeit dann einfach, genau, wie du es durchziehst.
Auch eine Messe, jemand kam und suchte etwas, was wir hatten, aber ich war da nicht glücklich mit. Und dann habe ich dem gesagt, fürs gleiche Geld da drüben beim Wettbewerber kriegst du was Besseres. Und habe mich ein bisschen mies gefühlt. Mein Partner hätte, wenn er das mitgekriegt hätte, der hätte mir ziemlich einen Einlauf verpasst. Aber ich konnte nicht anders. Eine halbe Stunde später kam er wieder und brachte zwei Freunde mit und sagte so, das ist der Typ, mit dem könnt ihr Geschäfte machen, dem kann man trauen. Und ich habe gedacht, danke Gott, du stellst dich dazu. Das ist gut.
Genau, sehr, sehr cool. Nur noch dieser andere Aspekt, ne, dieser der Ackerboden ist verflucht, dieser Aspekt von du arbeitest, versuchst alles richtig zu machen, Umgang, bist ehrlich, ackerst, machst vielleicht Überstunden, kniest dich wirklich rein und dann ist aber so die Situation, es reicht nicht, am Ende geht vielleicht alles den Bach runter, diese Angst von dieser Fruchtlosigkeit, Konsequenzen. Hast du da sowas mal erlebt und wie bist du damit umgegangen?
Mehrfach. Also da könnte ich viele Geschichten zu erzählen. Und wir haben die Tendenz, wenn wir das Gefühl haben, es reicht nicht, noch mehr zu arbeiten. Sehr, sehr ungesund. Manchmal hat mich meine Frau angerufen, als unser Sohn noch klein war, wenn du jetzt nicht nach Hause kommst, dann wirst du deinen Sohn nicht mehr lebend wiedersehen. Es hat mich daran erinnert, dass ich auch noch eine Rolle als Vater habe. Aber ja, natürlich kommt man an seine Grenzen. Und ihr wisst das alle, jede Firma hat ihre Auf und Abs. Und es gibt immer wieder Situationen, wo ich nicht weiß, wie es morgen weitergeht. Und die belasten, vor allem wenn wir die Verantwortung auch für die Leute, die wir haben, ernst nehmen. Das tut weh, das drückt und das raubt Schlaf. Also ich kann eigentlich sehr gut schlafen, ich kann auch gut Dinge zur Seite schieben, aber manchmal kriege ich die ganze Nacht kein Auge zu, weil es so drückt und das belastet. Und das meine Frau belastet es noch viel mehr. Ich muss da gar nicht viel sagen, die leidet oft sehr darunter. Und es belastet uns auch in unserer Beziehung natürlich.
Magst du mal ein Beispiel sagen, von wo es dramatisch war und wie du damit umgegangen bist?
Ich erzähle was anderes als vorhin.
Wie du willst.
Es muss ja auch einen Sinn haben, mittags zu kommen. In unserem Start-up haben wir die gleichen Probleme wie alle anderen auch, unterfinanziert. Also wir haben alles reingesteckt, was wir hatten, und das ist für meine Verhältnisse echt viel gewesen. Aber wir brauchen einen Investor. Das Rad, an dem wir drehen, ist zu groß für uns. Und wir haben gesucht und gesucht. Und wenn man Investoren findet, die haben ihre ganz eigenen Vorstellungen. Also die Visionen, die wir hatten damit, die haben die nicht teilen können. Die hatten immer, merken, das passt nicht, es passt nicht. Also das hat sich über eine ganze Zeit hingezogen. Und dann kam einer auf uns zu und ich dachte, super. Der will keine Anteile haben, der gibt uns ein Darlehen zu super Konditionen, weit besser als die Bank. Er will eigentlich keine Sicherheiten, also das ist genial. Wir sind nach Brüssel geflogen, haben uns kennengelernt, miteinander verhandelt. Ich dachte, okay Gott, ich glaube, das bist du, so bist du manchmal. Springst über alle Grenzen drüber und gibst uns Dinge, die besser sind, als wir uns das vorstellen können. Ich lass mich drauf ein, ich glaube, du bist das. Wenn du es nicht bist, dann schlag die Tür zu. 2 Wochen später ruft die Kripo Dresden an und sagt, sie haben mit Leuten zu tun. Ich würde sie bitten, das Geschäft sein zu lassen, denn wir ermitteln gerade wegen Geldwäsche in großem Stil und Betrug. Und damit war der Traum geplatzt. Und wir stehen jetzt mit dem Startup wieder vor der Situation, morgen werden wir entscheiden, ob wir Insolvenz anmelden oder eine letzte Option noch ziehen. Gott ist so präsent, wenn wir ihn mit reinholen und darüber und mit ihm reden und ihn Teil des Teams werden lassen. Und ich bin so dankbar, trotz dem Trouble, den wir jetzt haben, ich bin so dankbar, dass er uns beschützt hat, vor einem wirklichen Abgrund zu fallen. Wie gesagt, da könnte ich euch vieles von erzählen. Ich bin Gott dankbar. In diesem Fluch, in dem wir drinstecken, dass auch unsere Arbeit nicht nur Segen, sondern auch Belastung ist, steckt einfach Freude drin, weil Gott sich zu uns stellt und uns nicht alleine lässt. Er steht zu seinem Versprechen, ich bin mit euch. Ich lasse euch nicht alleine, jeden Tag. Und wenn wir ihm den Raum geben, meistens wollen wir es selber hinkriegen, aber wenn wir ihm den Raum geben im Gebet und sagen, Gott, ich kann nicht mehr weiter, du musst jetzt irgendwie, dann zeigt er sich häufig und hilft. Deswegen möchte ich diese Momente, auch wenn sie extrem belastend sind, nicht missen.
Noch so ein paar Gedanken überhaupt. Gebet für den Beruf, Gebet im Alltag, noch so ein bisschen, wo erlebst du es besonders, wo ist so das Normale, wo ist das Besondere?
Gebet ist für mich sehr, sehr, sehr zentral. Also wenn wir, Gott tritt ja immer im Team auf, Gott, der Sohn und der Heilige Geist, die sind immer zu dritt unterwegs. Und er sagt, du kannst Teil des Teams werden. Und wenn wir ein Vorhaben ins Auge nehmen, dann gibt es immer eine Teamsitzung. Wir besprechen, wer übernimmt welche Aufgabe, was ist bis wann erledigt und so weiter. Lass uns das doch mit Gott machen, morgens einfach. Was steht an heute? Wer übernimmt was hier in dieser Zeit? Und wann treffen wir uns wieder und reden wieder drüber, was geworden ist? Ich glaube, dass das wichtig ist. Ich tue das immer am Montagmorgen mit meinem Partner zusammen. Wir machen das mit unseren Frauen einmal im Monat zusammen. Ich bin auch in der Gebetsgruppe, nennt sich Manager im Gebet. Das ist ein bisschen hochtrabend, aber wir gehen in Firmen rein, in Notsituationen zum Gebet und erleben sehr, sehr viel. Ich bin noch in einem Bibelfrühstück alle 14 Tage, wo auch Verantwortungsträger einfach zusammenkommen und wir frühstücken zusammen und dann lesen wir einen Abschnitt in der Bibel und beten zusammen. Und wir haben viel, viel Gutes erlebt, wo Gott handelt. Und es gibt, glaube ich, nichts Schöneres und Ermutigenderes, als zu sehen, dass Gott sich zu uns bekennt. Zu uns kleiner Nummer, dieses Staubkorn unter der Warz am Arsch der Welt. Da sagt Gott Ja zu. Ich habe dich lieb, ich sehe dich, ich gehe mit dir und ich will, dass dein Leben gelingt. Das ist so beglückend.
Sehr schön. Ihr merkt, er hat viel zu sagen, rundum. Könnt ihn gerne noch danach weiter fragen. Mal abschließen. So, ne, du gehst so aufs Ende deiner so bezahlten Berufstätigkeit zu. Würde ich dir zumindest auch wünschen. Gibt es da so ein, zwei Dinge, die du jüngeren Leuten mitgeben wollen würdest?
Ja, ich hoffe, dass ich aus der bezahlten Tätigkeit bald rauskomme. Weil der belastende Aspekt, den möchte ich gerne loswerden. Und ich glaube, dass jede Generation eine eigene Antwort finden muss auf die Herausforderungen und dass die Alten sich da gefälligst raushalten sollten, weil ihr Sicht auf die Dinge ist eine andere als die, die drinstecken. Aber ich möchte ermutigen, Arbeit nicht als Fluch zu sehen, sondern als Segen Gottes. Also nehmt sie an als eine Herausforderung und ihr geht sie nicht allein an, Gott geht mit euch. Und das, was ihr an Werten in euch tragt, weil ihr Jesus in euch habt, das lebt einfach. Da, wo ihr seid, völlig egal, was ihr macht, aber nehmt euch mit und verleugnet euch nicht. Ich find's gut, immer wieder mit Leuten beten zu können. Also sucht euch jemand, mit dem ihr auch über euren Job beten könnt. Manchmal in größeren Firmen gibt es Gebetsgruppen, manchmal gibt es branchenspezifische Gebetsgruppen. Guckt euch einfach mal um und tut das. Und wenn ihr nichts findet, dann fangt selber an und gründet eine. Ich halte das für sehr, sehr wichtig. Und es ist sehr schön, weil ihr seht, dass Gott auf Gebet reagiert. Okay, das Letzte, das war vorhin nicht abgesprochen, aber ich möchte das einfach, ich glaube, Gott möchte in allen Bereichen des Lebens sein, präsent sein. Und das macht er mit Menschen, mit dir und mit mir. Und er braucht Leute, die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen, Fehler zu machen. Wir haben einen Gott, der vergibt. Also wir können Fehler machen. Die anderen, für die ist das viel schwerer als für uns. Also nehmt das einfach, gerade jetzt die Jüngeren, nehmt das mit in eure Gedanken und in euer Gebet, ob es nicht für euch dran ist, Verantwortung zu übernehmen. Egal in welcher Form. Aber lasst euch drauf ein und tut es mit Gott.
Sehr gut, vielen, vielen Dank. Und im ersten Gottesdienst auch, die Verantwortung kann eben auch eine Selbstständigkeit beinhalten, zu der du ermutigt hast. Gut, steht doch schon mal auf, die Bände um nach vorne, wir singen gleich noch unser Abschiedslied, aber ich würde gerne beten, auch für eure Start-up-Geschichte.
Bitte bete für unsere Leute. Für jeden, der gesandt ist, in Vollzeit draußen.
Genau, also hier auch nochmal die Vollzeitler. Es gibt ja manchmal so Vollzeiter und Ehrenamtler. Und Achim sagt nochmal, wir alle sind Vollzeitler, wo wir sind. Ne? Es gibt nicht nur so ein paar Vollzeitler, wir die Pastoren, sondern wir sind alle Vollzeitler da, wo wir sind. Und wir brauchen alle Gebet und alle Unterstützung. Wir brauchen alle Ermutigung im Alltag. Und wir brauchen Gottes Gegenwart und Trost, wenn es nicht gut geht. Und seine übernatürlichen Wunder und Eingreifen, auch wo es nötig ist. Lieber Herr, wir danken dir. Danken dir, dass du uns wirklich so ganz erkauft hast an Leib, Seele, Geist, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Danke, Leib, Seele, Geist, wirklich alles gehört dir. Auch unsere Fähigkeiten, unsere Zeit und unsere Energie. Und ich danke dir, dass wir dir das so zur Verfügung stellen können und sagen, Herr Jesus, nimm du, mach du. Und ich danke dir für Achim, der so oft Verantwortung auch übernommen hat. Danke auch für das Durchtragen in harten Zeiten. Danke auch für Karin, die nicht gesagt hat, irgendwann mal, mach deinen Scheiß alleine, spinnst du. Ist mir zu anstrengend, sondern sich auch immer wieder betend dazugestellt hat, auch wahrscheinlich diskutierend, redend. Herr, das bete ich. Ich bete für jeden von uns, dass du uns Menschen an die Seite stellst, mit denen wir wirklich beten können, die unsere Anliegen mittragen. Ja, da, wo wir dein Wirken hineintragen, da, wo wir sind. Und ich danke dir so sehr, dass es bei dir nicht wichtig und unwichtig gibt. Ich danke dir so sehr, dass es nicht geistlich und weltlich gibt. Ich danke dir nicht, dass es hohes oder niederen Status ist. Preise dich dafür, dass du überall dabei bist, überall wirkst, aus allem, was Gutes machen kann. Und so beten wir jetzt auch ganz Gemeinde, auch für morgen, auch für die Start-up, auch für diese Finanzierung, die nötig ist. Sagen, Herr, erbarme dich, öffne du Wege, zeig du Wege auf, die vielleicht noch nicht da sind. Versorge du, Herr, schenk du Finanzen, die nötig sind. Herr, du weißt es. Und wir bringen es dir, Herr. Und ich bete, dass du auch Achim schenkst und Beteiligten, du bist dabei, führst und leitest, lenke und leite du, Herr. Auch darum bitten wir dich. Amen.